Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
50 Jahre 68, das ist unser Thema heute in SWR 1. Leute, wir reden über Teach-ins und Sit-ins, über die Revolte gegen das Alte, über freie Liebe und was aus all dem geworden ist. Unser Gast bis 12 Uhr, uns zugeschaltet aus einem MDR-Studio in Jena, ist der Historiker Professor Norbert Frei. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Frei.
Sie waren 1968 genau 13 Jahre alt. Welche Erinnerung haben Sie persönlich an diese Zeit?
Na, ich ging damals in Frankfurt zur Schule und kann mich noch genau erinnern, im Frühjahr 1968 kamen einmal die Großen, also die Studenten, an unsere Schule und luden uns ein, holten uns ab zu einer Demonstration, da ging es über die Eschersheimer Landstraße und das war für 13-Jährige doch ein sehr erhebendes Gefühl, mitten am helllichten Vormittag mit dem Blick des Schulrektors, der ohnmächtig war, im Hintergrund sich vorzustellen, jetzt sind wir 2 Stunden oder 3 beim Demonstrieren und nicht in der Schule.
Also das heißt,
war eine tolle Idee.
Das heißt, es war für Sie durchaus auch was Faszinierendes damals für Sie als 13 Jahre alten Schüler?
Na klar, man kriegte mit, dass da ein neuer Geist durch das Land wehte und dass viele Dinge in Frage gestellt werden und wurden. Und das haben wir ja auf unsere Weise dann auch versucht. Also so ein klein bisschen Widerständigkeit gegenüber Autoritäten zu produzieren, auch wenn man noch nicht in der großen Politik vielleicht sich besonders gut auskannte. Wobei ich selber sagen muss, ich habe mich sehr früh für Politik interessiert und schon natürlich so Sachen wie den Vietnamkrieg und viele anderes, was in dieser Zeit los war, natürlich mitbekommen und dann auch entsprechend darauf reagiert.
Und Sie haben dann auch als Historiker sich ja intensiv mit dieser Zeit beschäftigt. Gab es abgesehen von dieser Episode als 13-Jähriger noch eine andere Initialzündung für Sie?
Zum einen war das Projekt, das ich da gemacht habe, Teil einer deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert oder eigentlich einer internationalen Geschichte im 20. Jahrhundert, die wir gemacht haben, nannte sich 20 Tage im 20. Jahrhundert. Und da habe ich eben diesen Band über 68 übernommen, weil es uns ganz klar darum ging, also meinen Mitherausgeberkollegen und mir, die Geschichte des 20. Jahrhunderts so aus einer internationalen Perspektive in den Blick zu nehmen und deswegen auch dieses deutsche 68 in seinem internationalen Kontext zu sehen.
Ja, ist 68 eigentlich eine auserzählte Geschichte inzwischen oder gibt es da noch blinde Flecken?
Eine interessante Frage. Mein Buch ist ja zuerst vor 10 Jahren erschienen, also zum 40. Dienstjubiläum der Revolte, wie ich das etwas salopp genannt habe. Und jetzt habe ich also für dieses 50., für ein halbes Jahrhundert nach 68, man muss sich vorstellen, das ist so weit weg, wie damals der Erste Weltkrieg von den Zeitgenossen 68 weg war. Also es ist wirklich schon eine lange Zeit.
Ja.
Und zu diesem 50. Dienstjubiläum habe ich jetzt ein Nachwort, ein neues Postskriptum für das Buch geschrieben und dabei festgestellt, dass doch in den letzten 10 Jahren die Forschung sehr vorangekommen ist. Also noch vor 10 Jahren habe ich geschrieben, das Thema ist überkommentiert und untererforscht. Mhm. Und das kann man heute so nicht mehr sagen.
Herr Frei, die alten Nazis, waren das die allerersten und die allerwichtigsten Feindbilder für die 68er-Bewegung?
Tatsächlich ist es so, dass über dieser, wie man damals sagte, unbewältigten Vergangenheit vieles in Gang gekommen ist. Aber das zeigt eben dann auch, dass es eigentlich schon sehr viel früher losgeht als 1967, 68. Faktum ist, dass die ersten kritischen Nachfragen von den später dann um 68 an der Universität ankommenden jungen Leuten schon in den späten 50er Jahren losgehen, dann in frühen 60ern. Anfang der 60er Jahre gibt es die ersten Ringvorlesungen an einigen deutschen Universitäten. Universitäten, in denen es um Fragen geht, was haben eben eigentlich unsere Professoren in der NS-Zeit gemacht? Und dann entwickelte sich dieses Thema und natürlich auch das Entsetzen über diese vielen Funktionseliten, die gewissermaßen unbeschädigt aus dem Nationalsozialismus in die Bundesrepublik übergekommen waren, jedenfalls unbeschädigt aus der Perspektive der Kritiker.
Auf der anderen Seite, wenn ich das sagen darf, gab es doch auch damals einen Verdruss an dieser Kombination aus Adenauer und Biedermeier.
Ja, ganz klar, das waren insbesondere auch die Parolen der Intellektuellen, wobei Adenauer jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr Kanzler war, aber die lange Amtszeit Adenauers und das, was man dann so als Biedermeier wahrgenommen hat. Nur wenn Sie die Bilder der Mit-50er Jahre, also vor dem deutschen 67 und 68, sich anschauen, insbesondere auch der jungen Leute, dann sehen Sie, dass eben doch vieles schon in Bewegung gekommen war, dass eben auch mit der Großen Koalition zum ersten Mal die Sozialdemokratie mit in die Politik gekommen war, in die Regierung gekommen war. Was andererseits natürlich aus der Wahrnehmung besonders kritischer junger Leute gerade die Problematik dieser bürgerlichen Demokratie, wie man dann gerne sagte, aufgezeigt hat.
Ja. Was noch eine Rolle gespielt hat damals, war der Hass, der sich ausgebildet hat damals auf die Amerikaner, auf die amerikanische Regierung, auf das amerikanische Militär und diesen Krieg, der da in Vietnam geführt wurde.
Das ist ganz zweifellos ein wichtiger Motivstrang, der sich so Mitte der 60er Jahre entwickelt. Wie gesagt, davor liegt erstmal diese unbewölkte NS-Vergangenheit, aber dann kommt das, was Sie gerade mit dem Stichwort Vietnam gesagt haben, also die Kritik an dem Imperialismus und Kapitalismus, das kommt dann hinzu. Und man muss ja auch sagen, der Vietnamkrieg ist Stimulus für die Protestbewegung, wenn Sie so wollen, global, natürlich nicht zuletzt in den USA selbst.
Welche Ideologien gab es damals? Welche haben eine Rolle gespielt, Herr Frei? Fangen wir mal an mit einer Figur, die hieß Ho Chi Minh.
Am Anfang der Protestbewegung ist das nicht so sehr festgelegt, in welche der später sich dann entwickelnden Splittergruppierungen sich das Ganze auseinanderdividieren würde. Es ist erstmal Kampf für den Sozialismus, für eine wirkliche Demokratie, wie dann gesagt worden ist, was eben nicht die bürgerliche Demokratie ist. Es ist eine antiautoritäre Bewegung. Ja, das ist ganz wichtig, also diese Vorstellung, dass man autoritäre Strukturen überwinden muss. Und in diesem Sinne war natürlich auch der autoritäre Staatssozialismus im Ostblock, in Osteuropa durchaus in der Kritik der allermeisten der Linken. Also es ist nicht so, dass es da irgendwie am Anfang Sympathien für die Sowjetunion gegeben hätte, sondern es ist die Sympathie für einen vagen, breit aufgefassten Sozialismus, der im Zentrum zunächst steht.
Aber es hat doch beispielsweise große Sympathien gegeben für einen wie Mao Zedong, der ja nun ein extrem autoritärer Führer war und nebenbei auch ein ziemlich übler Massenmörder.
Ja, das ist richtig. Diese Figuren sind dann in der Tat zunehmend ins Zentrum der Begeisterung gerückt. Auf dem Höhepunkt der Revolte geraten dann auch Figuren wie Mao und Ho Chi Minh eben in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Was im Westen über China bekannt war und über die Folgen dieser sogenannten Kulturrevolution, das war auf allen Seiten übrigens, auch im bürgerlichen Lager, noch relativ begrenzt. Und man hat gerne auch weggesehen, das ist ganz zweifellos so, auch zu einem Zeitpunkt, wo man sich, wenn man es gewollt hätte, schon genauere Informationen hätte besorgen können.
Wobei, wenn man sich die Situation im Land selbst nochmal vor Augen führt, es gab ja schon auch ein groteskes Missverhältnis zwischen dem, was man als politischen Anspruch vor sich hertrug und der gesellschaftlichen Realität. Also wenn dann die Revolutionäre aus den Hörsälen vor die Werkstore gefahren sind, um das Proletariat zu befreien, haben sie als Antwort gekriegt, haut ab, ihr faulen Säcke.
Ja, das sind dann die Erfahrungen mit der Realität, die viele gemacht haben. Aber auch das sind ja dann schon die frühen 70er Jahre, wo dann man sich in K-Gruppen etwas zugute hält, wenn man diese Arbeit in den Betrieben aufnimmt oder mindestens vor den Werkstoren zu agitieren versucht. Und in der Tat, da haben sich viele dann eine blutige Nase geholt oder jedenfalls eine kalte Abfuhr von Seiten der zu agitierenden Arbeiterschaft. Und das hat ja auch bei manchem dann zur Besinnung, jedenfalls mittelfristig, geführt, dass da vielleicht irgendwas dann doch nicht ganz so richtig ist, wenn sich die im vermeintlich goldenen Käfig des Kapitalismus sozusagen eingefangenen Arbeiter gar nicht auf die Seite der ihrer Befreier schlagen wollen.
1968 und die Protagonisten oder einige der Protagonisten von damals. Professor Norbert Frey, Historiker aus Jena. Fangen wir mit Rudi Dutschke an. Auf der einen Seite charismatische Figur, auf der anderen Seite Frage, langweiliger Systemtheoretiker?
Also ich glaube, für alle diejenigen, die ihn damals erlebt haben, war er gar nicht langweilig. Er hatte eine merkwürdige, aber offensichtlich viele faszinierende Rhetorik. Er konnte ellenlange Sätze produzieren, vor allem mit Substantiven. Aber es war ein sehr ernsthafter Mensch, das glaube ich, muss man sagen. Ja. Übrigens ein tief religiös geprägter Mensch. Er ist ja aus der DDR in den Westen, nach West-Berlin gegangen. Und wenn Sie seine frühen Tagebücher lesen, dann sieht man, wie tief dieser Protestantismus in ihm arbeitet, wenn er etwa zu einem Osterfest sozusagen überlegt, inwiefern eben Jesus der große Revolutionär doch schon gewesen ist, dessen Werk man fortsetzen müsse und solche Sachen. Also insofern jedenfalls eine ganz ernsthafte und ernstzunehmende Figur.
Und mit diesem Mordanschlag auf ihn an Ostern 1968 wurde er für manche ja auch zu sowas wie einem Märtyrer.
Natürlich, und im Grunde genommen hat er sich von diesem Mordanschlag eines verblendeten jungen rechtsradikalen Arbeiters, wie er dann selbst sagt, er hat ihm ja sogar in die Haft dann einen Brief geschrieben. Mit diesem Mordanschlag war er dann Zeit seines restlichen Lebens geschlagen. Er musste ja Sprache neu lernen und alles. Also insofern ist das ein schweres Schicksal, dass er mit diesem politischen Engagement sich eingehandelt hat.
Ganz andere Figur, der Mann mit den langen Locken, Rainer Langhans, an seiner Seite die unfassbar schöne Uschi Obermeier, war, glaube ich, auch sowas wie das erste Pop-Paar in der Geschichte der Bundesrepublik.
Das kann man wohl so sagen, ja, und die haben es auch verstanden, sich entsprechend in dieser Kommune zu inszenieren und im Übrigen auch ganz gute Geschäfte zu machen. Die Medien sind ja auf diese Art oder diese Seite von 68 damals sehr, sehr abgefahren. Also die schönen Fotos in Illustrierten wie dem Stern, Titelbilder, die hat man sich als Kommune ja auch entsprechend versilbern lassen. Und insofern war das eine Dimension des popkulturellen Protests, der in starkem Kontrast etwa zu dem stand, wofür eben jemand wie Rudi Dutschke stand.
Und dann gab es noch so eine schräge Figur wie Dieter Kunzelmann, der in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist mit dem Satz, seine Orgasmusschwierigkeiten seien bedeutend wichtiger als der Krieg in Vietnam.
Auch ein Mann, der zur subversiven Aktion gehörte. Übrigens hat er auch Dutschke am Anfang, also in den frühen 60er Jahren, schon mal reingeschaut. Da führen ja auch dann bald erste Linien in die Anfänge des Terrorismus. Also Kunzelmann ist sicherlich eine besonders problematische Figur hier, übrigens auch mit antisemitischen Ideen im Hintergrund. Er ist derjenige, der vielleicht die problematischste Figur von den dreien ist.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit dem Historiker und Geschichtsprofessor Norbert Frey. der sich intensiv beschäftigt hat mit 68, vor 10 Jahren rausgekommen. Das Buch 1968, Jugendrevolte und globaler Protest, jetzt nochmal neu erschienen und überarbeitet. Dieser Jugendprotest hatte sozusagen ja auch, Herr Frey, sowas wie einen musikalischen Background. Wie wichtig war damals die Rockmusik?
Die war sehr wichtig, die Musik, die Mode, die Lebenskultur insgesamt, das ist ein zentraler Bestandteil, gerade wenn man die globale Dimension von 68 sieht. Die Situation in Kalifornien, Summer of Love und wie die Dinge alle heißen, dann 1967 insbesondere, das ist ganz, ganz zentral, ja, um 68 zu verstehen, um auch zu verstehen, dass wirklich weltweit eine Generation geglaubt hat, sie könne und müsse etwas ganz Neues machen.
Das war diese zwischenmenschliche Dimension, wo man alte Beziehungsstrukturen nicht mehr wollte und sich in freier Liebe selbst ausprobieren wollte?
Ja, die sexuelle Revolution, wie man auch gesagt hat, war in der Tat etwas ganz Wichtiges und auch das übrigens wieder transnational oder international. Aber im deutschen Kontext war ja dieser nicht sehr schöne, weil doch sehr chauvinistische Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das hat sich ja auch erhalten als Spruch und zeigt in der Tat, dass die Studentenbewegung der 60er Jahre in der Tat vor allem eine Studentenbewegung und noch nicht eine Studierenden- oder Studentinnenbewegung war. Erst relativ spät, aber dann umso eindrücklicher haben sich jedenfalls in Frankfurt die Frauen zu Wort gemeldet mit dem sogenannten Frankfurter Weiberrat. Und insgesamt, auch wenn man heute sozusagen ehemalige 68erinnen darüber sprechen hört, dann wird doch klar, wie sehr die Männer sich da auf ihre letztlich nicht sehr revolutionäre, sondern eher paternalistische oder traditionelle Art und Weise in den Vordergrund gespielt haben.
Also mit anderen Worten, so einfach ist es nicht, sich von allen Traditionen, die man in sich trägt, zu verabschieden. Und jemand wie Dutschke beispielsweise hat ja eigentlich ein stockbürgerliches Leben geführt.
Ja, das stimmt. Er hat sich jedenfalls, obwohl auch ihm das angetragen worden war, nicht für die Kommune 1, jedenfalls persönlich nicht, interessiert und hat es vorgezogen, mit seiner amerikanischen Frau Gretchen eine ganz normale Zweierbeziehung zu führen.
1968 und die RAF, der Weg in den Terrorismus. Professor Norbert Frey, der größte, der schlimmste, der folgenreichste Irrtum dieser Bewegung von damals?
Ja, das ist zweifellos der Terrorismus gewesen, wobei man wirklich sagen muss, wenn man sich sozusagen also die Massivität des Protests anguckt, dann muss man sagen, es sind deutlich weniger die Sympathien für das, was dann in den Terrorismus führt, gehabt haben und noch sehr viel weniger, die tatsächlich selber aktiv als Terroristen tätig geworden sind. Und trotzdem ist es in der Tat bei all den Ausgängen, die 68 genommen hat, also Friedensbewegung, Grüne, Ökologiebewegung, Frauenbewegung, das würde ich sagen, Frauenbewegung ist überhaupt das Wichtigste in diesem Kontext, aber das für die Bundesrepublik der 70er Jahre dann schreckenerregendste war selbstverständlich der Terrorismus.
Viele dieser Leute, die dann in der RAF auch zu Mördern wurden, haben ja mit relativ idealistischen Grundüberlegungen begonnen. Welche Erklärung gibt's aus Ihrer Sicht dafür, dass ein Idealist schlussendlich ein Mörder wird?
Wenn man an die erste Generation denkt, also Bader, Meinhof, Gruppe oder Bande, wie es dann ja auch hieß, da sind in der Tat Leute dabei, die hochidealistisch begonnen haben, aber eben in dieses totalitäre, linkstotalitäre Denken abgedriftet sind. Theodor Adorno hat ja 69 schon in einem bedenkenswerten und immer noch lesenswerten Brief an Herbert Marcuse gesagt, also ein Quäntchen Wahn ist dieser ganzen Protestbewegung schon beigemischt. Und dieses Quäntchen Wahn, das führt dann in der Tat viele über die Diskussion Gewalt, gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen, in der Tat dann am Ende in den Terrorismus.
Und zynisch formuliert, haben die RAF-Leute zum Teil ja auch die Rampenmentalität der Väter übernommen, indem sie festgelegt haben, wer leben darf und wer sterben muss.
Das ist dann in den 70er Jahren in der Tat in einigen Fällen so, dass man geradezu Analogien zu dem Verhalten der Vätergeneration festmachen kann, wobei ich mit solchen Psychologisierungen immer ein bisschen vorsichtig wäre, aber in der Tat, das Ganze hat ja auch dann eine ausgesprochen antisemitische Dimension.
Gibt's noch eine zweite Analogie? Den Vätern und den Großvätern hat man ja immer vorgeworfen, dass sie geschwiegen haben zu all dem Unrecht. Und wenn man sich die RAF-Leute, die Terroristen von damals heute anguckt, die schweigen ja genauso.
Ja, da kann man in der Tat beobachten, dass die allermeisten von denen eben nicht im Nachhinein wenigstens anfangen zu reflektieren, öffentlich über ihre Taten zu sprechen. Man hört immer wieder, dass es eben vielfach auch darum geht, dann sozusagen rechtliche Interessen immer noch zu wahren, also dass man Leute schützen will. Ich bin da zu wenig sozusagen in den Nuancen drin, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ihre generelle Beobachtung, dass die Redebereitschaft, die Reflexionsbereitschaft in diesem ehemals harten Kern nicht sehr groß ist, die würde ich unterstreichen.
Für mich eine der spannendsten und bizarrsten Figuren dieser Zeit ist Horst Mahler, der wohl die dramatischsten Wendungen in seinem Leben genommen hat, die ein Mensch nur nehmen kann. Er war RAF-Anwalt, er war RAF-Terrorist, heute ist er Holocaust-Leugner und sitzt in einem Gefängnis in Brandenburg ein, mehr als 80 Jahre alt und inzwischen Bein amputiert. Was fällt Ihnen, Herr Frey, zu diesem Horst Mahler ein?
Ja, das ist eine traurige Figur, eine böse Figur in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie haben ja schon gesagt, wie weit der Weg von ganz links außen vom linken Terrorismus dann zur Holocaustleugnung einerseits ist, auf der anderen Seite die Extreme berühren sich und dieser totalitäre Wahn, von dem wir schon heute sprachen, den kann man in der Figur von Horst Mahler ganz besonders besichtigen. Aber man muss vielleicht dazu sagen, es ist nicht allein Horst Mahler, es gibt auch noch einige andere wichtige ideologisch, politisch, theoretisch wichtige Figuren aus der 68er-Bewegung, insbesondere aus dem Berliner Kreis dort,
wer fällt Ihnen da
die
ein?
Ganz weit rechts gelandet sind. Da fällt mir zum Beispiel Bernd Rabehl ein. Auch das ein wirklich wichtiger Mann in West-Berlin damals, der heute ja ebenfalls sehr weit rechts gelandet ist. Also das sind Entwicklungen, die offensichtlich nicht auf eine einzelne Figur wie Horst Mahler beschränkt betrachtet werden können.
Welche Erklärung gibt's oder welche Erklärung haben Sie auch für sich gefunden, dass bestimmte Leute wie Rabehl oder Mahler auch in dieser Exzentrik dann einen solchen Weg von ganz links nach ganz rechts gegangen sind?
Ich bin kein Sozialpsychologe, sondern ich kann das eben immer nur in dieser Vorstellung von Unbedingtheit und eben auch von ideologischer Zuspitzung sehen. Und wie ich schon sagte, am Ende berühren sich sozusagen in diesem ideologischen Wahn dann auch die Extreme. Also ich kann in den Kopf eines Horst Mahlers nicht hineinschauen, aber das sind im Zweifelsfall ja doch auch dann immer Verschwörungstheorien, die dort ihre Wirkung tun.
Vielleicht spielt ja auch Egomanie und Egozentrik eine Rolle,
ganz sicher,
wenn ein so kluger Mann wie Mahler sich von dumpfen Neonazis beklatschen lässt.
Ganz sicher, die Gier nach Aufmerksamkeit, die Lust an der Provokation, an der Beförderung von Gegnerschaft, das gehört sicherlich zu diesem Persönlichkeitsbild dazu. Aber wie gesagt, ich bin kein Ferndiagnostiker und auch kein Psychologe.
Was bleibt von 68? Ich gebe die Frage gleich weiter an unseren Studiogast, an den Historiker und Geschichtsprofessor Norbert Frey. Ist es sozusagen die demokratische Errungenschaft, dass wir heute letztlich doch viel freier und viel liberaler leben und leben können, als das vor 68 der Fall ist?
68 war vieles schon in Bewegung, was mehr Demokratie nach Deutschland gebracht hat, auch wenn es erst im Jahr danach von Willy Brandt in seiner Regierungserklärung genau auf diesen Punkt gebracht worden ist. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Insofern ist 68 in einer gewissen Weise auch Ausdruck dieser Veränderungsbereitschaft in der Gesellschaft. Und in der Tat, in diesen Jahren, Jürgen Habermas hat von der Fundamentalliberalisierung gesprochen, die ist in diesen Jahren eben auch durch diese Protestbewegung befördert worden. Durch 68 und um 68 herum ist diese von außen 1945, 1949 gestiftete Demokratie noch einmal neu begründet worden.
Kommt noch was anderes dazu, dass in diesem so autoritätsgläubigen Deutschland mit all den furchtbaren Dingen, die da zwischen 33 und 45 passiert sind, dass sich so eine natürliche Grundskepsis gegenüber Hierarchien etabliert hat in diesem Land?
Ganz sicher ist sozusagen das Antiautoritäre der antiautoritären Bewegung, so hat sie sich ja selbst verstanden, ein wichtiger Punkt, der sich übrigens dann in der Gesamtbreite der Gesellschaft abzeichnet. Und in diesem Sinn hat auch eben Jürgen Habermas einmal auf die Frage, was von 68 geblieben sei, insbesondere im bürgerlich-konservativen Lager, gesagt, Rita Süssmuth. Was damit gemeint war, ist ein grundlegend veränderter Konservatismus eben auch. Und ich würde noch ein Stück weiter gehen. In der, was wir heute gerne Zivilgesellschaft nennen, hat sich so vieles durch 68 und um 68 herum geändert, dass eben Männer heute klaglos alleine das Kind im Kinderwagen spazieren fahren. Und das ist eine Entwicklung, die eben in den späten 60er Jahren begonnen hat.
Was ist die größte Niederlage von 68? Dass der Kapitalismus unangefochten regiert und der Sozialismus mausetot ist?
Dieser Sozialismus, der da mausetot ist, das wollte jedenfalls um 68, das wollten die damals nicht. Späterhin gab es Gruppen, die das genau auch wollten, das ist richtig. Viele haben sich eine Zeit lang als politisch total gescheitert gesehen. Das kann man, glaube ich, nur sagen, wenn man einen sehr engen Begriff des Politischen hat. Ich würde sagen, in einem weiteren kulturell gesehenen politischen Begriff ist 68 eben doch sehr folgenreich gewesen. Das sieht man ja auch schon darin und daran, dass insbesondere jetzt auf Seiten der Rechten von der AfD immer wieder davon die Rede ist, man will dieses rot-grün 68 versiffte Deutschland überwinden.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit für uns hatten und schöne Grüße nach Jena.
Danke Ihnen.
Eins gehört.